finde es nur einfach toll und transparent, wenn man das mal einfach als Führungskraft fragt.
Wenn ich mich verändere, dann muss ich meinen sicheren Hafen verlassen.
Wenn man Veränderungen will, das geht so langsam, wie als wenn man einen Tanker von rechts nach links bewegen will.
In der Steuerberatungskanzlei hat man natürlich sehr viel mit blau angehauchten Kollegen zu tun.
Man muss immer nachjustieren. Minimale Schritte werden gemacht.
Dass man immer so in diesem Beta-Stadium ist. Man ist also nie fertig als Unternehmen.
Das umzudrehen und aus der Lösung auf das Problem zu schauen. Mario Frisch ist 49 Jahre alt und Geschäftsführer einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei. Die Navigator-Gruppe hat rund 90 Köpfe und ist an 5 Standorten in Westfalen vertreten. Seine beruflichen Wurzeln waren zuerst auf der dunklen Seite der Macht, der Finanzverwaltung NRW. Hier fand er allerdings wenig Möglichkeiten, seinem Schaffenstrieb und seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. So wechselte er in eine größere Steuerberatungskanzlei, doch auch hier lief er in ausgetretenen Pfaden. Vor 12 Jahren gründete er dann seine eigene Kanzlei mit dem ausschließlichen Fokus auf Strategie- und Sanierungsberatung. Durch mehrere Zukäufe verlagerte sich der Tätigkeitsschwerpunkt der Kanzlei auf die Steuerberatung. Der persönliche Tätigkeitsschwerpunkt von Mario Frisch ist die strategische und operative Führung des Unternehmens. Privat verbringt Mario am liebsten seine Zeit mit seinen Kindern und steigt gerne in den Ring zum Kickboxen. Beruflich und privat liegen ihm Menschen am Herzen. So lautet auch der Slogan der Navigator-Gruppe: Menschen, Steuern, Finanzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Caroline Krüll, dein Podcast für neues Führen mit Herz und Verstand. Ich bin seit mehr als 23 Jahren Trainerin, Speakerin und Coach und diesen Podcast gibt es seit 2023. Ich stehe für neues Führen mit Herz und Verstand. Das bedeutet für mich, dass ich Führungskräfte zurück in ihre Mitte, zurück in ihre Stärken bringen möchte. Viel Spaß mit dem Podcast. Hey, Mario Frisch ist bei mir im Studio. Ich freue mich. Mario, wie geht's dir? Alles frisch bei dir heute? Du siehst ja super aus.
Hör mal. Danke, danke. Du auch. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, wir haben ja heute wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema. Ein richtig spannendes Thema. Beta schlägt Alpha. Sind wir heute im Kampfsportring oder um was geht's denn eigentlich?
Ja, so fast. Ja. Aber letztendlich geht es mir bei dem Thema Beta schläft Alpha darum, mal einmal darzustellen, was letztendlich Beta-Unternehmen sind. Wir selber verstehen uns als ein Beta-Unternehmen im Gegensatz zu einem Alpha-Unternehmen. Mhm. Und unter Alpha-Unternehmen kannst du dir wahrscheinlich was vorstellen.
Ne? Naja, ich kann mir auch unter Beta was vorstellen, aber vielleicht unsere ZuschauerInnen nicht. Und deshalb erzähl doch mal.
Also Basis des Ganzen ist letztendlich dieses Menschenbild, was der Unternehmer oder die Führungskraft letztendlich hat. Da gibt es die Theorie X und die Theorie Y. Und nach der Theorie X ist der Mensch halt letztendlich faul und braucht meist finanzielle Anreize, um letztendlich motiviert zu werden. Und nach der Theorie Y ist der Mensch letztendlich intrinsisch motiviert und möchte letztendlich seine volle Leistung gerne entfalten und macht das von sich heraus. Mhm. Und wir bei uns im Unternehmen, das heißt der Christian Leveling und ich, die wir das Unternehmen hier der Navigator-Gruppe gegründet haben, haben letztendlich so ein Menschenbild, dass wir sagen, okay, die Menschen möchten letztendlich leisten und müssen nicht eine Karotte vor die Nase gehalten haben, dass sie letztendlich Leistung bringen. Und das ist schon mal ein wichtiger Unterschied, das zu erkennen, weil viele Unternehmen haben letztendlich dieses Menschenbild, dass der Mensch eigentlich faul ist und muss motiviert werden. Du warst mit Sicherheit schon mal in einem Autohaus. Waren die da motiviert? Weil welchen Eindruck machten die da auf dich?
So semi bemüht.
Ja, und das ist für mich so ein typisches Beispiel, dass letztendlich in einem Autohaus ja die Menschen oder die Verkäufer, die werden ja alle danach bezahlt, wie viele Autos sie verkauft haben. Es gibt auch andere Autohäuser, aber die viele davon werden letztendlich so bezahlt, dass wenn sie mehr Autos verkaufen, sie letztendlich auch mehr verdienen. Und eigentlich müssten die ja auf den Kunden losstürzen, wenn der jetzt das Autohaus betritt und sagen, oh super, ich kann jetzt was verkaufen, ich kann Geld verdienen.
Ich habe eine Chance.
Ne? Aber das Gegenteil ist ja meist der Fall. Die verstecken sich irgendwo und man fühlt sich da relativ allein in so einem Autohaus. Und das zeigt für mich, dass letztendlich dieser finanzielle Anreiz eigentlich relativ wenig bringt und die Menschen da praktisch was mit Geld dazu gebracht werden müssen, was eigentlich unschön ist zu tun, nämlich Autos zu verkaufen.
Mhm. Ja, also hat man den Job fast verfehlt, oder?
Ja, oder letztendlich ist die Art der Bezahlung letztendlich falsch. Man müsste letztendlich die, jetzt nicht nur bei Autohäusern oder generell in Unternehmen, nicht diese einzelnen finanziellen Anreize auf einzelne Personen richten, sondern man müsste sie teilhaben lassen am Unternehmensganzen, am gesamten Unternehmenserfolg. Mhm. Weil dann arbeitet auch jeder im Sinne des Unternehmens und möchte das Gesamtunternehmen nach vorne bringen und nicht nur für sich selber das Optimum herausholen. Dadurch entwickelt sich häufig eine Ellbogenmentalität, was meistens für Unternehmen schädlich ist.
Aber was ist denn jetzt ein Beta-Unternehmen?
Also wenn man jetzt dieses Menschenbild der Theorie Y hat, dann kommt man letztendlich dazu, dass der Mensch eigenverantwortlich tätig sein soll und für sich selbst entscheiden soll. Vielleicht einfacher macht es das Ganze, wenn man sich mal ein Alpha-Unternehmen vorstellt. Da sind also wenige oder einige an der Spitze des Unternehmens und entscheiden für alle anderen. Alle anderen haben letztendlich ihr Gehirn am Eingang abzugeben morgens und stumpf das auszuführen, was die oberste Heeresleitung ihnen vorgibt. Und das macht natürlich keinen Spaß, weil die Menschen...
Aber davon gibt es noch sehr viele, ne?
Ja, davon gibt es sehr viele. Das ist für uns einerseits gut, weil wir letztendlich anders ticken. Das ist letztendlich unser Vorteil. Aber leider gibt es noch so viele Unternehmen und die meinen auch, dass das richtig wäre. Aber gerade in der heutigen Zeit, wo der Mensch eigentlich frei sein will, eigenverantwortlich tätig sein will, möchte er nicht sein Gehirn morgens am Eingang abgeben und dann wirklich einfach nur stumpf irgendwelche Arbeiten ausführen. Das kommt letztendlich aus Zeiten der Industrialisierung, wo die Menschen relativ einfache Tätigkeiten gemacht haben und die Konzernführung oder Unternehmensführung letztendlich denen genau vorgegeben hat, welchen einzelnen Tätigkeitsschritt sie zu tun haben. Das passt aber überhaupt nicht mehr in die Zeit.
Ja, das stimmt. Sag mal, was auch nicht in die Zeit passt, lässt du dir eigentlich noch von deiner Assistenz einen Kaffee kochen und morgens hinbringen?
Nein.
Jetzt mal ehrlich.
Also wir haben letztendlich eine Teamassistenz, bringt mir nicht den Kaffee. Den Kaffee kann ich mir schon selber holen. Ja. Ich kann auch mal die Spülmaschine selber ausräumen. Da bricht mir kein Zacken aus der Krone. Letztendlich ist das Zusammenleben in einem Unternehmen so eine Art Familie. Jeder muss da jedem mal aushelfen. Es ist häufig, sag ich mal, auch in der Steuerberaterbranche so dieser Hierarchiegedanke, dass wenn man die Berufsexamina abgelegt hat, dann meint man, man wäre an der Spitze der Schöpfung und man kann alles. Und das wirkt sich dann auf alle Lebensbereiche aus. Das ist aber nicht so. Man hat vielleicht fachlich ein bisschen mehr Vorsprung als andere, aber das wirkt sich dann nicht auf das Kaffeekochen aus als Beispiel.
Ja, das stimmt, das stimmt. Wie entwickelt man denn überhaupt ein Unternehmen von, ich sag jetzt mal, eher, ihr wart ja vorher auch vielleicht etwas eher Alpha, weil ihr euch ja zu Beta hinbewegt habt, kann man das so sagen?
Ja, letztendlich ist das so die persönliche Historie. Ich selber kam aus der Finanzverwaltung, mein Kollege Leveling auch. Mhm. Da sind es natürlich sehr stark hierarchische Strukturen. Da gibt es einmal den Vorsteher, der hat alles zu sagen. Da gibt es ein paar Sachgebietsleiter, die dürfen auch noch mitsprechen. Aber alle anderen haben das auszuführen, was denen gesagt wird. Natürlich gibt es, sag ich mal, gerade im Steuerrecht Regeln, an die wir uns halten müssen, an Gesetze und so weiter. Das ist jetzt nicht besser, dass man dann sagt, okay, ich muss mich nicht mehr an die Regeln halten, die das Steuerrecht vorgibt. Das ist es nicht, sondern es betrifft vielmehr die Organisation. Und die haben wir halt als in solchen Alpha-Strukturen wie der Finanzverwaltung und auch in einer anderen Kanzlei, wo wir vorher tätig waren, erlebt. Und da haben wir gesagt, Mensch, das möchten wir eigentlich nicht, weil letztendlich, wenn die Kollegen gute Ideen nach vorne bringen wollen, ist es letztendlich die Führungskraft, die dann so eine Art Nadelöhr bildet. Mhm. Die packt viel bei sich auf den Tisch, sagt, ah ja, das müssen wir mal irgendwann, ist eine gute Idee, das müssen wir mal irgendwann umsetzen, aber aufgrund des Trubels des Alltags wird es nie irgendwann umgesetzt. Mhm. Und dann ist es natürlich besser, wenn letztendlich wieder im Beta-Unternehmen die Mitarbeiter diese guten Ideen, die sie haben, auch selber umsetzen dürfen. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass jeder im Unternehmen losmarschieren darf und alles eigenständig machen darf. Letztendlich muss da letztendlich auch immer wieder ein Vier-Augen-Prinzip bestehen. Aber es gibt letztendlich beispielsweise in der Lohnbuchhaltung, wo ich selber jetzt nicht so viel Ahnung von habe, gibt es natürlich sehr gute Kräfte, die den ganzen Tag Lohnabrechnung machen. Warum soll ich den jetzt von Gottes Gnaden irgendwie da reinreden und sagen, wie die ihre Lohnabrechnung zu machen haben und wie die den Prozess strukturieren sollen, obwohl ich eigentlich gar keine Ahnung davon habe. Und in typischen Alpha-Unternehmen läuft es halt so, dass die Mitarbeiter gute Ideen haben, stellen das der Führungskraft vor. Die Führungskraft muss letztendlich erst schlau gemacht werden von den Kollegen. Und dann wird eine Entscheidung getroffen, aber letztendlich ist das der falsche Weg. Die Kollegen müssen direkt die Entscheidung treffen für die Bereiche, für die sie letztendlich Verantwortung haben und für die sie, von denen sie auch das entsprechende Know-how haben.
Ja, aber es gibt ja auch so Mitarbeitende, das habe ich ja auch mal wieder festgestellt, die halt nicht ganz so entscheidungsfreudig sind oder die immer noch zur Sicherheit noch mal jemanden drauf gucken lassen wollen oder doch noch mal das Chefchen fragen, Chefchen männlich, weiblich, diverse, fragen müssen, um die absolute Sicherheit zu haben. Die kriegen das einfach nicht und die wollen das auch gar nicht. Wie geht man denn mit solchen Leuten an einem Better-Unternehmen aus deiner Sicht?
Ja, das ist die besondere Herausforderung, diese Kollegen letztendlich mitzunehmen. Du erinnerst dich vielleicht, als wir bei dir auf dem Seminar waren in Berlin, wo wir letztendlich von dieser Farbenlehre erstmalig von dir gehört haben. Das war sehr spannend, mit grünen, roten und blauen letztendlich Menschen, die dann so ein bisschen getickt sind oder so ticken. In der Steuerberatungskanzlei hat man natürlich sehr viel mit blau angehaucht. Ja. Kollegen zu tun, die letztendlich sehr strukturiert sind, die am liebsten Checklisten abarbeiten wollen, dem soll genau vorgegeben werden, was sie letztendlich zu tun haben, in welchen Prozessschritten. Das Fachliche haben die sehr gut drauf, aber wenn es dann darum geht, sag mal, gerade im Bereich Digitalisierung, Automatisierung da Fantasie mit reinzubringen, da scheuen die natürlich so diese Veränderung, weil wenn ich mich verändere, dann muss ich meinen sicheren Hafen verlassen und meine Komfortzone. Und das möchten die natürlich nicht so gerne. Mhm. Ist ja auch menschlich. Das möchte jeder Mensch. Möchte eigentlich keine Veränderung haben, gerade in diesen Zeiten, wo wir viel Veränderung haben. Du möchtest also Veränderung.
Immer. Ja, ich weiß, es ist einer der größten Ängste, also oder es ist für viele Leute sehr, sehr hart. Es gibt da immer so, ich gehöre zu der Spezies, die Veränderung gut findet, ja, also auch sehr schätzt und mag, auch wenn mich das natürlich herausfordert. Nur für die meisten ist es wirklich eine schwierige Sache, ne? Sachen zu verändern. Es dauert alles. Und ich habe mal Obama gesehen, damals in Köln, und der hat das sehr, sehr schön auch für ein Land oder auch für ein Unternehmen beschrieben. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Er hat gesagt, man muss sich Veränderungen im Unternehmen oder er als damaliges Landesoberhaupt, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, vorstellen, wenn man Veränderungen will, das geht so langsam, wie als wenn man einen Tanker von rechts nach links bewegen will. Einen Tanker, den kann man nicht einfach das Ruder rumreißen. Man muss immer nachjustieren. Minimale Schritte werden gemacht. Und dieses Bild fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und das muss man auch als Unternehmer auch sehen. Man ist ja dann schneller als Führungskraft oder als Unternehmer, Unternehmerin, ist man dann schneller in den Gedanken und sagt so, komm, machen wir mal eine Änderung. Aber die anderen sind halt vielleicht eher der sichere Tanker, ne, der langsam bewegt werden muss, wo man öfter ansetzen muss, wo man die Gespräche auch viel, viel öfter suchen muss. Ne. Ich hatte auch mal so eine Person bei mir, da habe ich auch sehr, sehr oft mitgesprochen, um zu sagen, wie sehr ich auch die Entscheidungen schätze und wie wichtig das ist, dass mir das auch abgenommen wird, weil ich kann ja auch nicht alles machen und möchte auch nicht alles machen, weil ich bin ja auch kein Alpha-Unternehmen. Und das ist, glaube ich, dann die Kunst, ne, dass du mit den Leuten, die das vielleicht jetzt noch nicht so gut schaffen, immer wieder das Gespräch suchst und immer wieder fragst, wie, ne, weil also das ist ja meistens so, dass die Leute dann aus dem Problem denken zur Lösung. Ne? Viele denken aus dem Problem zur Lösung. Es ist total cool manchmal, das umzudrehen und aus der Lösung auf das Problem zu schauen. Ne? Dass man sagt, man hätte jetzt die Lösung, man weiß zwar gar noch nicht, wie das geht, und dann guckt man zu dem Problem und entwickelt mal andersrum die Schritte, ne? Und so kann man mit den Leuten vielleicht auch mal umgehen, dass man sagt, okay, die müssen einfach mal aus ihrem Ding, weil die sind immer in dem gleichen Thema, in dem Problem und kommen dann einfach nicht raus.
Ja, gerade wenn Unternehmen gewachsen sind, dann stimmt das, dann ist man mehr in Richtung großer Tanker unterwegs, und früher war man mal ein kleines Schnellboot mit einer kleineren Truppe, wo man sich dann fast täglich gesehen hat. Man hat sich kurz abgestimmt und dann wurde umgesetzt, Attacke. Und jetzt bedarf es schon, sag mal, vieler Gespräche, dann auch die verschiedenen Kollegen mitzunehmen und davon zu überzeugen, dass es vielleicht doch Sinn macht Richtung Digitalisierung, Automatisierung. Mhm. Da sind wir schon weit, aber gerade wenn wir Richtung Automatisierung denken, da haben viele Kollegen noch ein bisschen Bedenken und sagen, oh, rationalisiere ich mich jetzt vielleicht selber weg, aber diese Angst ist ja total unbegründet. Wir haben so viel Arbeit und es wird immer mehr und wir schaffen es halt nur, wenn wir da auch die entsprechende Technik zu einsetzen. Das macht dann auch Spaß. Aber das ist letztendlich auch so ein Stück weit Beta, dass man immer so in diesem Beta-Stadium ist. Man ist also nie fertig als Unternehmen. Es soll eigentlich immer so ein Stück weit Start-up-Charakter haben. Das wirkt natürlich auf Kollegen manchmal auch so, die sind wenig strukturiert, da gibt es kaum Regeln und so weiter. Aber wir möchten eigentlich gar nicht so viele Regeln aufstellen, weil das sind eigentlich die normalen Regeln des menschlichen Zusammenlebens. Die muss man nirgendwo festhalten. Auf der anderen Seite muss man dann natürlich sehen, okay, wenn jemand gegen diese Regeln verstößt und beispielsweise Kollegen mobbt oder was auch immer, dann ticken wir so, dass wir sagen, okay, wir machen nicht jetzt eine Regel, man darf nicht mobben als Beispiel, was auch Quatsch wäre. Sondern,
man darf nicht mobben, das ist aber auch eine schöne Sache.
Dann muss man mit dem Kollegen mal ein entsprechendes Gespräch führen. Ja. Und wenn das dann nicht fruchtet, dann muss man solche Mitarbeiter dann auch aus dem Unternehmen entfernen. Weil,
absolut.
Das ist dann die notwendige Konsequenz, wenn man sich nicht Regeln geben will für alle. Weil einer verstößt von 90 Mitarbeitern, verstößt einer gegen die Regeln. Jetzt machen wir Regeln für alle und kodifizieren das Ganze, was unseres Erachtens keinen Sinn macht, sondern vielmehr muss diese eine Person letztendlich entfernt werden aus dem Unternehmen.
Ja, die faule Birne darf nicht den ganzen Obstkorb versauen. Ne?
Das genau ist so ist es. So, ne?
Hallo, hier ist Sabine Frohdorf, die Head of Sales von Caroline Krüll. Wenn auch Sie wie Mario Frisch Ihre Führungskräfte zu einer Marke machen möchten, dann buchen Sie da auch gerne ein Seminar mit Caroline Krüll. Wir senden Ihnen gerne dazu Ihr exklusives Infopaket zu. Herzliche Grüße, Ihre Sabine Frohloff.
So Mario, du hast ja am Anfang diese zwei verschiedenen Beispiele genannt, einmal mit X und einmal mit Y. Was ist denn, wo wir gerade bei faulen Birnen sind, ne? Wie ist denn das, wenn jemand dann halt nicht intrinsisch ist oder halt auch eher faul ist und so weiter? Weil man hat ja nie nur 100% intrinsisch motivierte Mitarbeiter. Also ich glaube, das kann man kaum sagen, ja auch nicht bei der Größe, die ihr da jetzt schon beschreitet mit 90 Mitarbeitenden. Da ist ja immer irgendwo noch jemand bei, der immer sich mal so ein bisschen drückt. Ne? Das sind nicht die total faulen, aber die trotzdem immer ein bisschen versuchen abzugeben und so. Ja. Was machst du denn mit denen?
Also mit denen muss man natürlich sprechen und gucken, was kann man letztendlich denen noch für Aufgaben geben. Und Aufgaben suchen, die denen auch Spaß machen. Also dass man die Kollegen wirklich dort einsetzt, wo sie ihre Stärken haben. Wenn sie die nicht im Bereich der, keine Ahnung, Jahresabschlusserstellung haben, sondern vielleicht mehr im Bereich der prozessualen Weiterentwicklung der Kanzlei, da muss man sie halt in den Bereichen einsetzen, was denen dann auch wieder Spaß macht. Also es soll auch nicht heißen, dass wenn Kollegen hier nicht immer volle Leistung geben, dass die dann direkt irgendwie aus dem Unternehmen entfernt werden. Das ist überhaupt nicht unser Ansinnen. Jeder ist mal nicht gut drauf. Jeder hat mal schlechte Tage. Das wird akzeptiert. Das ist ganz normal. Aber wenn Regeln gebrochen werden, so die das gegen die menschliche Zusammenarbeit verstoßen, das ist dann im Prinzip ein No-Go. Und dann muss man entsprechend handeln. Aber vorher mit den Kollegen sprechen und sagen, wie können wir dich mehr motivieren? Warum bist du gerade so drauf, wie du drauf bist? Ab und zu hat es auch andere Gründe, die dann nicht innerhalb der Kanzlei zu suchen sind, wo wir dann auch nicht so unbedingt Einfluss nehmen können. Aber dann hat man zumindest ein Verständnis für den Kollegen.
Klar. Es ist aber trotzdem auch irgendwo eine Gratwanderung, weil wenn ich mir so anhöre, ihr sprecht dann mit denen, was macht dir dann mehr Spaß? Das Leben ist ja auch nicht ein Ponyhof. Ne? Also ich meine, es gibt ja in jedem Job, das ist auch in meinem, gibt es Aufgaben, die mir nicht so viel Spaß machen. Ich könnte auch am liebsten nur Podcasts machen, nur zum Kunden gehen, nur vor Ort coachen. Nur ich muss auch Angebote schreiben. Das macht natürlich super Spaß, Rechnungen. Ich habe aber auch so ein paar andere Sachen, die gelegen. Ich muss natürlich meine Unterlagen für den Steuerberater vorbereiten. Ne? Macht mir so semi-Spaß, ne? Das alles zusammen abzuloaden da bei DATEV und sowas. Ne? solche Sachen, die machen mir nicht so viel Spaß, aber trotzdem kann ich ja nicht nur sagen, die mache ich dann einfach nicht. Ne? Also irgendwie so ein bisschen prozentual Motivation also für Themen, die man nicht mag, müssen auch da sein, oder?
Ja, also da muss jeder auch ein Stück weit selber Motivation mitbringen. Wenn er die nicht mitbringt, ja, dann soll er sich einen anderen Job suchen oder soll sonst was machen, aber dann ist er auch falsch im Unternehmen aufgehoben, zumindest in unserem Unternehmen. Ja. Also ein bisschen was an Eigenmotivation muss halt vorhanden sein.
Absolut. Wie seid ihr denn überhaupt auf diese Beta-Idee gekommen?
Ja, letztendlich haben wir schon gemerkt, dass in der Finanzverwaltung oder in der Kanzlei, wo wir vorher waren, dass uns das nicht passte. Dass irgendwie so vom Gefühl her war das nicht die richtige Führungsart, wie wir uns das vorgestellt haben, wie wir ein Unternehmen führen möchten. Und erst im Nachgang ist uns dann irgendwann mal nach ein paar Jahren dieses Buch von Nils Pfleging in die Hände gefallen, der sich dann mit dem Thema Beta-Unternehmen beschäftigt hat. Und das war für uns dann so ein Aha-Effekt, als wir dann praktisch die theoretische Untermauerung von dem bekommen haben, was wir eigentlich praktisch leben wollten. Das war dann also ganz spannend. Und daran haben wir dann auch weiter gearbeitet, um das weiter umzusetzen. Was aber nicht immer ganz einfach ist. Weil wenn eine Organisation wächst, früher war es so, dann kriegte man alles im Unternehmen mit. Man war eine kleine Einheit. Jetzt, wo wir letztendlich mehr Mitarbeiter sind, braucht es letztendlich eine Zwischenebene quasi, weil nicht mehr alles, jedes Gespräch, gerade im Personalbereich, mit mir oder mit Christian geführt werden konnte, sodass wir also da, wir nennen das Coaches, eine quasi zweite Ebene eingeführt haben. Das soll also nicht eine hierarchische Ebene sein, sondern ist vielmehr eine Ebene, dass die Kollegen einen Ansprechpartner haben, praktisch von der Kanzlei, um mit denen zu sprechen, um zu gucken, wie ausgelastet bin ich, habe ich zu wenig, habe ich zu viel, muss ich was abgeben, wo bestehen Probleme mit Mandanten, mit der Technik, was auch immer, aber dass die immer wieder einen Ansprechpartner haben. Dazu sind diese Coaches da und da haben wir dann Weeklies eingeführt, also wöchentliche Gespräche zwischen dem Coach und dem Kollegen, die sich in einer Viertelstunde, fünf Minuten, was auch immer, kurz austauschen, Mensch, alles klar, passt die Auslastung und, weil gerade das Thema Auslastungssteuerung ist für uns sehr wichtig und das kriegt man jetzt nicht nur durch die Zeiterfassung und durch die stundenmäßige Planung von irgendwelchen Buchführungen oder Jahresabschlüssen hin, sondern viel steckt da auch zwischen den Zeilen und viel kann man auch von den Kollegen dann mitnehmen und sagen, Mensch, der Mandant liefert nicht entsprechend zu, deshalb brauche ich da x Stunden. Das könnte eigentlich viel schneller gehen. Nur häufig ist es so, dass auch gerade der Mandant mal ab und zu eine Ansprache vom Steuerberater braucht, warum auch immer. Er das von dem Kollegen nicht akzeptiert, aber wenn der Steuerberater dann auch manchmal anruft, dann macht das der Mandant dann doch, warum auch immer. Vielleicht tickt der Mandant da auch ein Stück Alpha.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also der braucht da eine Alpha-Ansage. Ne?
Genau.
Sehr, sehr witzig. Ja, also diese Weeklies, die finde ich ja auch super, ne? Also man kann ja in großen Einheiten auch gar keine Dailies mehr machen, dann wäre man ja nur noch am Mieten. Und diese langen Meetings, die nerven ja eh alle Leute, ne? Und dann fragt man sich ja irgendwie, was hat man eigentlich jetzt, was hat man da eigentlich erreicht? Ich finde ja auch diese Kurzgespräche, mal eben auf dem Flur zwischen Tür und Angel, persönlich kurz mal fünf Minuten, man guckt sie in die Augen, spricht miteinander, sind so viel effektiver, als dass man sagt, man hat jetzt ein Mitarbeitendengespräch im Jahr, ja, da wird dann alles auf den Tisch gekloppt, totaler Quatsch, sondern diese kleinen, kurzen Gespräche sind halt einfach super, wo man sich dann halt auch wirklich gut zusammenbringt. Ne?
Weil man dann ständig ein Feedback hat und da kann man viel eher reagieren auf irgendwelche Fehlentwicklungen oder auch was gut läuft, um das letztendlich zu bestärken.
Ja, absolut, absolut.
Man kann das dann auch ins gesamte Unternehmen tragen. Also die Organisation ist dann viel, viel lernfähiger. Und was auch letztendlich der Vorteil ist von so einer Beta-Struktur, dass das Unternehmen ist letztendlich so schlau, wie die Köpfe, die darin mitarbeiten und auch mitdenken dürfen. Also denen wird das dann nicht verboten. Und in der Alpha-Struktur habe ich halt nur eine Person oder wenige Personen an der Spitze, die dann versuchen zu denken. Und die sind ja nie so schlau wie alle zusammen.
Ja, das ist absolut, genau. Zusammen ist man dann immer in jedem Fall stärker. Was sind denn aus deiner Sicht die Nachteile von einem Beta-Unternehmen? Es wird ja nicht alles tipptopp sein. Was sind die Nachteile daran?
Ja, die Nachteile ist, dass gerade Kollegen, die sich diese Regeln wünschen, die bekommen letztendlich nur Leitplanken, zwischen denen sie sich bewegen können und haben aber viel Freiraum. Und viele Kollegen kommen aus Alpha-Strukturen letztendlich, aus anderen Kanzleien, die sind das so nicht gewohnt und die müssen sich erstmal zurechtfinden und glauben dann, ah, hier gibt's wenig Regeln, hier ist nichts geregelt, ich kann machen, was ich will. Und den Kollegen muss man dann auch manchmal sagen, nee, du kannst hier nicht machen, was du willst. Es gibt hier schon Regeln, aber die sind nicht unbedingt kodifiziert. Das sind normale Regeln des Miteinanders. Bitte halte dich da dran. Und dass jeder Kollege natürlich weiß, wann er welche Aufgaben zu erledigen hat. Gerade im Steuerbereich gibt es da immer wieder Termine, die einzuhalten sind. Das weiß jeder Kollege für sich. Da muss nicht die Führungskraft irgendwie hinterher gucken, sondern die können das von sich aus. Aber das ist dann so die besondere Herausforderung, diese Kollegen mitzunehmen und in diese Beta-Struktur letztendlich reinzubekommen. Es gab auch mal Kollegen, die warten dann wie in einem Alpha-Unternehmen auf Anweisung und sitzen dann an ihrem Schreibtisch und warten, ja, jetzt, ich habe halt nichts zu tun, die Führungskraft hat mir nichts auf den Tisch gelegt, ja, dann dreh ich mal Däumchen. Auch mit den Kollegen muss man sprechen und entweder sie finden sich dann zurecht und suchen sich letztendlich die Arbeit, weil Arbeit ist genügend da, oder sie müssen dann auf Dauer dann auch wieder gehen.
Ja, weil sie einfach absolut, nicht zu uns absolut passen. Vernünftig. Das passt ja auch überhaupt nicht mehr in die Zeit heutzutage. Ne? Ja. Es ist schon wirklich sehr, sehr spannend. Ich kann immer nur empfehlen, gerade schon beim Onboarding mit den Leuten auch das so zu besprechen und vor allen Dingen auch jede neue Person, die ins Unternehmen reinkommt, immer auch zu fragen, welchen Führungsstil sie sich auch wünscht. Da kriegst du sofort raus, das kannst du natürlich auch im Bewerbungsgespräch schon machen, aber da findet man ja immer sofort raus, wie die Leute unterschiedlich angefasst werden müssen. Denn auch wenn du selbst ein Beta-Unternehmen hast, wird trotzdem der ein oder andere trotzdem noch ein bisschen straffere Führung brauchen, ne? Und den anderen kannst du lange alleine lassen, der kann das überhaupt nicht vertragen, ne? So ist ja auch jeder Mensch unterschiedlich. Ich finde es nur einfach toll und transparent, wenn man das mal einfach als Führungskraft fragt. Und wenn ich jetzt so mal rumfrage, auch mal Mitarbeitende frage oder auch andere Führungskräfte, wurdest du jemals gefragt, wie du geführt wirst, bekomme ich meistens ein Nein. Ich finde das immer sehr, sehr schade, weil da kann man am Anfang natürlich sofort festlegen, wie die Kommunikation auch laufen soll. Und das ist natürlich erfolgsbringender und geht dann agiler und schneller in die Beta-Richtung.
Nee, man könnte die natürlich fragen, wobei, wenn jemand sagen würde, okay, ich hätte gerne eine Alpha-Führung, dann wäre er natürlich nicht bei uns richtig im Unternehmen. Wobei, viele kennen ja noch gar nicht Alpha- und Beta-Unternehmen oder diese Unterscheidung und ob die dann im Vorstellungsgespräch dann direkt wissen würden, was das letztendlich heißt, aber gerade auch in Vorstellungsgesprächen erklären wir den Kollegen dann oder den vielleicht neuen Kollegen, wie wir letztendlich das Unternehmen führen und setzen stark auf Eigenverantwortung, was dann auch bis hin zu einer Vertrauensarbeitszeit geht. Die können die Arbeitszeit so steuern, wie sie es letztendlich möchten. Sie müssen natürlich die Mandantentermine im Blick behalten, aber wenn draußen die Sonne scheint und die mal zwischendurch ein Eis essen gehen wollen oder zum Friseur oder ins Freibad, wenn das Wetter gut ist, dann können die das machen, ohne letztendlich irgendwen zu fragen. Die sollen nur eben der Kollegin, die da vielleicht noch mit im Büro sitzt, Bescheid sagen, damit wir keine Vermisstenanzeige aufgeben. Aber ansonsten können die frei über ihre Arbeitszeiten bestimmen. Und das macht denen natürlich Spaß. Und wenn wir das gerade in Vorstellungsgesprächen erzählen, dann packen wir eigentlich alle damit und die möchten dann auch gerne bei uns arbeiten.
Ja, das ist ja super. Da kann man sich ja auch einen absoluten USP nach vorne stellen und das auch schön über die Social-Media-Kanäle vermarkten. Da habt ihr in jedem Fall einen absoluten Vorteil bei euch, ne? Und kann man ja gut mitarbeiten. Sucht ihr denn noch Leute?
Immer.
Immer. Okay, immer. Also für alle, die uns zuhören, wer gerne bei Mario Frisch arbeiten möchte in einem Wetterunternehmen, wir verlinken alles unten in die Shownotes, ne? Und dort findet ihr übrigens auch das Buch, über das wir gesprochen haben, wird alles unten in den Captions natürlich verlinkt. Mario, zum Abschluss meiner Podcast-Episoden frage ich meine Gäste immer eine bestimmte Frage. Was motiviert dich, jeden Morgen wieder aufzustehen, um als Führungskraft das Beste aus dir herauszuholen?
Zum einen der Radiowecker mit Rockmusik, aber das wolltest du wahrscheinlich nicht hören. Nein, aber in einem wachsenden Unternehmen gibt es jeden Tag neue Herausforderungen, gerade auch die der Markt an uns stellt. Und es macht mir Spaß, letztendlich diese Herausforderungen anzunehmen.
Super. Vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Und übrigens, die 2 Jahre sind um. Wir hatten ja gesagt, nach 2 Jahren machen wir wieder ein neues Training. Ne? Wir sollten ja. nochmal darüber sprechen. Ne?
Ja, gute Idee.
Also, einen wunderschönen Tag und
danke,
bis bald.
Danke, wünsche ich dir auch. Bis dann, ciao.
Ciao.